Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Hotelzimmer gibt es in allen großen Städten. Aber wo gibt es besonders viele Hotelzimmer, gerechnet auf die Einwohnerzahl? In New York? Nein. In Berlin auch nicht. Vielleicht in Rom? Auch daneben. Besonders viele Hotelzimmer, gerechnet auf die Einwohnerzahl, gibt es in München. Und das hängt, Sie hören und ahnen es vielleicht, auch mit dem Oktoberfest zusammen. Vor dem Start der Wiesn fragen wir, wie teuer es wird und wer profitiert. Und außerdem bis 17.30 Uhr die möglichen Folgen der kräftigen Leitzinssenkung in den USA. 30.000 Jobs, die laut Medienberichten bei Volkswagen in Deutschland auf der Kippe stehen. Und Filialschließungen bei der Deutschen Bank. Das Geschäft mit besonders reichen Kunden wird aber ausgebaut. Jerome Powell ist seit über 6 Jahren Chef der US-Notenbank Fed. Nominiert wurde er dafür von einem gewissen Donald J. Trump, damals US-Präsident. Das ist deshalb relevant, weil jener Trump Powell seit Monaten unter Druck setzt. Trump sprach sich dafür aus, dass Powell und die Fed so kurz vor den Präsidentschaftswahlen nicht die Leitzinsen senken. Die Fed ist aber unabhängig und Jerome Powell ließ sich von dem Mann, der ihn einst nominierte, nicht reinreden. Gestern Abend deutscher Zeit verkündete Powell eine Leitzinssenkung, die erste seit Jahren und eine kräftige. Was sind die Folgen? Claudia Werle berichtet.
Die US-Notenbank Fed hat geliefert und die Zinswende eingeleitet. Der entscheidende Satz kommt von US-Notenbankchef Jerome Powell.
The Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a half percentage.
Um 0,5 Prozentpunkte geht der Leitzins nach unten. Das ist mehr, als viele im Vorfeld erwartet haben. Für die US-Wirtschaft ist das zunächst einmal eine gute Nachricht. Denn das Investieren, Kredite aufnehmen und refinanzieren wird dadurch für Unternehmen wieder attraktiver. Auch Firmen hierzulande dürften profitieren, glaubt Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors. Denn die USA ist für viele mittlerweile zum wichtigsten Handelspartner geworden.
Wir haben knapp 10% unserer Exporte, die dorthin fließen. Und wir brauchen dringend Exporte. Wir können ja froh sein, wenn wir die schwarze Null schreiben auf der Wachstumsseite in Deutschland in diesem Jahr.
Die Zinswende in den USA signalisiert aber noch viel mehr. Die vielleicht wichtigste Botschaft ist, dass die Notenbanker allem Anschein nach jetzt davon ausgehen, in Sachen Inflationsbekämpfung einen großen Schritt weitergekommen zu sein. Noch ist das Ziel nicht erreicht, aber die hohen Teuerungsraten gibt es nicht mehr. Und das ist eine gute Nachricht. Eine weitere wichtige Botschaft ist, dass die Notenbank mit allen Mitteln versuchen will, eine Rezession in den USA zu verhindern. Zuletzt gab es immer wieder Probleme. Aus der Hightech-Branche kamen enttäuschende Nachrichten, also aus der Branche, die für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung eine große Rolle spielt. Google, Microsoft und Co. haben tausende Mitarbeiter entlassen. In Sachen künstlicher Intelligenz wurden viele auf dem falschen Fuß erwischt. Mit dieser neuen Technik lassen sich zwar neue Geschäftsfelder erschließen und Bereiche effizienter gestalten, aber das alles braucht Zeit und ist zudem noch ziemlich teuer. Diese Investitionen müssen sich erst einmal amortisieren. Ein anderes Problem ist, dass auch in den USA derzeit große Transformationsprozesse stattfinden. Und das bedeutet, alte Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr, Unternehmen müssen sich neu ausrichten und ob das gelingen wird, ist keine ausgemachte Sache.
Ja, die Gefahr ist da,
sagt Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Hamburger Privatbank Donner und Reuschel. Aber er glaubt trotzdem nicht, dass es in den USA zum Schlimmsten kommen wird.
Und das hat vor allen Dingen den Hintergrund, dass die USA einen Großteil der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage selber steuern können. Das ist nämlich der private Konsum. Und den kann die Fed tatsächlich über Zinssenkungen relativ gut selber steuern. Und damit halte ich es für wahrscheinlich, dass wir eine Rezession vermeiden können.
Man muss sich das so vorstellen. Viele Amerikaner leben auf Pump. Sie machen Schulden für den privaten Konsum, für den Hauskauf. Anders als bei uns sind Immobilienkredite oft mit einem variablen Zinssatz versehen. Und deshalb kommen Zinssenkungen bei den Bürgern oft direkt an. Allerdings warnen Experten vor allzu großer Euphorie. Eine Zinssenkung mag zwar eine gute Nachricht sein für viele Unternehmen und für viele Bürger, die hohe Schulden haben. Aber Vieles wird auch vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen abhängen. US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump beispielsweise macht kein Geheimnis daraus, dass er in die Politik der US-Notenbank eingreifen will. Auch weitere Zölle sind im Gespräch und das hat Auswirkungen auf den Welthandel.
Claudia Werle berichtete. Früher war das eine Selbstverständlichkeit. Auf dem Dorf oder im Kiez oder im Veedel ging man zur Bank um die Ecke und machte eine Überweisung oder tauschte Geld für den Urlaub oder sprach mit den Beraterinnen und Beratern über einen möglichen Kredit. Geht auch heute noch, wird aber seltener und schwieriger, weil immer mehr Banken und Sparkassen immer mehr Filialen schließen. Auch die Deutsche Bank hat in den vergangenen Jahren viele Vertretungen geschlossen und sie gab nun bekannt, weitere 50 Filialen werden folgen. Das Geschäft mit Otto Normalsparer in manchen Wohnlagen scheint also ein mühsames zu sein. Ein anderes Geschäft will die Deutsche Bank hingegen ausbauen, die Beziehungen zu Kundinnen und Kunden, die besonders viel Geld auf dem Konto haben. Mischa Erhardt berichtet.
Die Pressemeldung der Deutschen Bank beginnt positiv. Die Bank stärke ihren umfassenden Service für Privatkunden im Heimatmarkt, etwa durch mehr Beratung per Video oder Telefon. Das Geldhaus investiere auch in neue Geldautomaten für die bessere Ausstattung seiner Filialen. Und schließlich fokussiere sich die Bank in ihrem Filialnetz verstärkt auf neue Formate für die Beratung wohlhabender Kunden.
Naja, die wohlhabenderen Kunden erwerben typischerweise, wie immer, auch von Banken natürlich die etwas lukrativeren Produkte. Das heißt, da hat man eine etwas höhere Marge. Da macht es Sinn, dann tatsächlich auch noch um Kunden zu kämpfen, maßgeschneiderte Produkte anzubieten.
Sagt die Professorin für Banken und Finanzen an der Universität Gießen, Christina Barnier. Das ist lukrativ, weil die Fixkosten für Räume, Ausstattung und Personal die gleichen sind wie für die Beratung kleinerer Kunden und deren Vermögen.
Insofern ist es nur konsequent, dass viele Banken sagen, wir bauen den Bereich aus und ziehen uns eher aus den kleinteiligeren, einfacheren Geschäften, an denen wir eben nicht so viel verdienen können, zurück, digitalisieren das dann stärker.
Denn das ist die andere Seite der Gleichung. Die Deutsche Bank kündigt auch an, eine mittlere zweistellige Zahl kleinerer Filialen schließen zu wollen. Von den 400 Filialen derzeit würden dann also nur noch rund 350 übrig bleiben. Der Grund? Kosteneinsparungen und der Trend zur Digitalisierung. Denn die Banken müssen zum einen in ihre digitale Infrastruktur investieren. Sie klagen über hohe Personalkosten und hohe Ausgaben auch, um die Anforderungen der Regulierungsbehörden zu erfüllen. Bankenexpertin Christina Barnier.
Das zusammen sorgt dafür, dass man als Bank nach jeder Möglichkeit suchen muss, an irgendeiner Form eine höhere Effizienz hinzubekommen. Und sehr häufig sind das dann eben Filialschließungen in der Hoffnung, dass man das kleinere, das nicht so margenträchtige Geschäft dann doch eher digital und damit effizienter abwickeln kann, sobald man einmal die digitale Basis dafür gelegt hat.
In der Folge geht das Filialsterben weiter. Nach jüngsten Zahlen der Bundesbank hat sich die Zahl der Bankfilialen hierzulande in den vergangenen 10 Jahren fast halbiert, von 36.000 Zweigstellen 2013 auf rund 19.500 im vergangenen Jahr. Auch wenn die Schließung von Filialen für viele, gerade ältere Menschen, Probleme mit sich bringt, dürfte der Trend weitergehen. Denn rechtlich spricht wenig dagegen.
Die Privatbanken können das auch ohne weiteres machen, wenn nicht im Einzelfall tarifliche oder betriebsverfassungsrechtliche Standortgarantien gegeben worden sind. Das ist aber im Bankengewerbe, anders als in der produzierenden Industrie, sehr selten der Fall.
Sagt Hans-Hermann Aldenhoff, Rechtsanwalt in der Kanzlei Simmons & Simmons. Im Gegensatz zu Privatkunden müssen Sparkassen dagegen eine Grundversorgung an Bankdienstleistungen sicherstellen. Allerdings sind auch bei Sparkassen viele Filialen in den vergangenen Jahren geschlossen worden. Denn was Grundversorgung bedeutet, ist nicht so genau festgelegt.
Die Grundversorgung richtet sich halt, wenn man so will, an den Durchschnittsbürger. Und das heißt, man muss sich nicht an dem älteren Mitbürger orientieren, der noch die Filiale besuchen will, sondern sozusagen am Max Mustermann. Und wenn der verstärkt digitale Angebote in Anspruch nimmt, dann bedeutet das gleichzeitig, dass die Sparkassen mehr Ermessen haben, auch Filialen zu schließen.
Wie in den vergangenen Jahren dürfte also auch in naher Zukunft die Anzahl der Bankfilialen weiter zurückgehen.
Das war ein Beitrag von Mischa Erhardt. Er ist bis heute Deutschlands wohl bekanntester Zeitungsverleger. Axel Springer baute nach dem Zweiten Weltkrieg nach und nach ein Verlagsimperium auf, in dessen Zentrum bis heute die Bild-Zeitung steht. Der Verleger starb 1985 und bis heute geben seine Witwe Friede Springer sowie ihr Vertrauter und Medienmanager Matthias Döpfner den Ton an im riesigen Medienkonzern. Riesig, weil zur Axel Springer SE längst auch Online-Portale gehören, die mit Nachrichten kaum etwas zu tun haben. Nun wollen Friede Springer und Matthias Döpfner das Mediengeschäft wieder zu seinen Wurzeln führen. Die Axel Springer SE wird aufgespalten. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Der Axel Springer Konzern will sich von dem US-Finanzinvestor KKR weitgehend trennen und wieder zum Familienunternehmen werden, geführt von der Verlegerwitwe Friede Springer und Vorstandschef Matthias Döpfner. Damit ist das Unternehmen im Begriff, rückgängig zu machen, was vor 5 Jahren begann. Damals war KKR bei Axel Springer eingestiegen. Ein Jahr später nahm der neue Mehrheitseigner des Unternehmens Springer von der Börse. Dennoch ist der Axel Springer Konzern in diesen 5 Jahren gewachsen. Die Bewertung lag 2019 bei 6,8 Milliarden Euro. Heute liegt sie doppelt so hoch, nach unbestätigten Angaben von Insidern, bei 13,5 Milliarden Euro. Davon entfällt der größte Teil, nämlich 10 Milliarden Euro, allerdings auf das Geschäft mit Job- und Immobilienportalen. Diese gewinnträchtigeren Geschäfte mit Internetportalen sollen künftig bei dem US-Finanzinvestor bleiben. Axel Springer wird sich als Familienunternehmen wieder auf das Mediengeschäft konzentrieren, also auf die Geschäfte mit Bild, Welt, Business Insider, Politico und anderen. Auch das Online-Vergleichsportal Idealo soll bei Axel Springer bleiben. Friede Springer und Matthias Döpfner bleiben zudem mit einem Minderheitenanteil an dem abgetrennten Unternehmensteil aus Job- und Immobilienportalen beteiligt. Ganz überraschend kommt die Aufspaltung nicht, denn der US-Finanzinvestor KKR ist für dieses Verfahren bekannt. Er klingt sich für ein paar Jahre in ein Unternehmen ein, macht gemeinsame Gewinne und trennt sich dann wieder. In einer Mitteilung an die 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erklärte Springer-Chef Döpfner heute, mit der zeitlich beschränkten Zusammenarbeit mit KKR und der Trennung nach 5 Jahren sei jetzt der Idealfall eingetreten. Der Traum, den Friede Springer und er damals nicht richtig zu träumen gewagt hätten, sei im Begriff, in Erfüllung zu gehen. Sollten die Kartellbehörden zustimmen, könnte die Trennung Springers von KKR im Frühjahr kommenden Jahres abgeschlossen werden.
Sebastian Engelbrecht war das. Ich habe im Sommer Urlaub in den USA gemacht. 16 Tage war ich da. Und in der gesamten Zeit habe ich vielleicht 4 oder 5 Raucher gesehen auf den Straßen. Mehr nicht. Nicht nur in den USA, in vielen Ländern der Welt wird Rauchen aus dem Bild der Öffentlichkeit verdrängt. Das ist politisch gewollt. Denn dass Rauchen potenziell tödliche Folgen hat, daran gibt es keinen Zweifel. Und dennoch gibt es weiterhin Orte, an denen hemmungslos gequarzt werden kann. In Deutschland ist das bislang sogar in Freibädern oder neben Spielplätzen möglich. Oder am Rande der heute startenden Messe Intertabak, der größten Branchenmesse der Welt in Dortmund. Markus Wolf aus unserer Wirtschaftsredaktion hat sich die Branche genauer angeschaut. Markus, kaum noch Raucher im Straßenbild der USA, immer mehr Gesetze, die Rauchen weniger attraktiv machen sollen, klingt nach einer Branche, die wirtschaftliche Probleme hat, oder?
Ja, könnte man denken auf jeden Fall. Und für klassische Zigaretten und Tabakprodukte stimmt das ja auch. Da geht der Verbrauch wirklich seit Jahren zurück, gerade in Deutschland. Seit 2003 hat sich der ungefähr halbiert. Und wenn man mal so zurückdenkt, wo man überall Zigaretten und Zigarettenrauch um sich herum hatte im Jahr 2003, dann wird einem dieser Kulturwandel vielleicht auch nochmal klarer. Seit 2007, das ist also 17 Jahre her, ist es zum Beispiel verboten, in der Deutschen Bahn zu rauchen. Bis dahin ging es noch. Bis 1998 konnte man bei der Lufthansa noch in Flugzeugen rauchen. Und vor allem bei Jugendlichen sieht man jetzt diesen Kulturwandel besonders stark. Es gibt einen sogenannten Nieraucheranteil, also Menschen, die noch nie geraucht haben, von über 50%. Das ist schon wirklich ein deutlicher Wandel im Vergleich zu den 70ern, 80ern, 90er Jahren. Aber man muss auch sagen, zu der Frage, wie es der Tabakindustrie jetzt insgesamt damit geht, da werden aktuell und auch bei der Messe eben vor allem die Alternativen in den Vordergrund gerückt zu diesem klassischen Rauchen und die betont.
Diese Alternativen, die angeblich weniger schädlich sein sollen, wo Expertinnen und Experten aber warnen, auch die können zum Beispiel Krebs auslösen und sind nicht ungefährlich. Wie wichtig sind denn diese möglicherweise gesünderen Alternativen für die Industrie?
Ja, schon wichtig. Also nehmen wir mal das Beispiel eines der größten Tabakkonzerne der Welt, Philip Morris. Die machen 12 Milliarden Dollar Umsatz mit ihnen, mit von ihnen sogenannten Smoke-Free-Produkten, also mit E-Zigaretten und anderen Produkten, unter anderem mit ihrer Marke IQOS, die ja zum Konzern gehört. Die heißen natürlich Smoke-Free, aber bedeuten trotzdem offiziell Rauchen. Das sind Umbrüche, die vielleicht auch an Umbrüche in anderen Industrien erinnern, aber in der Tabakindustrie sorgt es dafür, dass von diesen wegbrechenden Verkäufen von klassischen Zigaretten diese neuen Produkte schon ein gutes Stück auffangen können.
Der Staat nimmt eine Menge Geld mit der Tabaksteuer ein, gleichzeitig verursachen die Folgen von Rauchen hohe Kosten, etwa im Gesundheitssystem. Gibt es da eigentlich eine Übersicht, ob die Allgemeinheit finanziell von Rauchern profitiert oder draufzahlt?
Ja, also es gibt natürlich Studien, die Kosten für das Gesundheitssystem anschauen, die Kosten für Menschenleben. Es gibt einen Tabakatlas vom Deutschen Krebsforschungszentrum von 2020, der listet ungefähr 100 Milliarden Kosten für Deutschland auf. Dazu kommen dann manchmal auch noch Kosten, wenn man jetzt die verlorene Arbeitszeit zum Beispiel anschaut, wenn Menschen Zigaretten rauchen und dafür nicht arbeiten können. Also wenn man die ganzen Kosten nebeneinander legt und die Einnahmen der Tabaksteuer daneben stellt, dann sind die Kosten ungefähr 6-mal so hoch wie der Nutzen. Da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass der deutsche Staat mehr profitiert als leidet.
Jetzt haben wir gerade, oder ich habe schon drüber gesprochen, dass in Deutschland noch neben Spielplätzen oder in Freibädern geraucht werden darf. Und mit Blick auf solche Situationen drängt jetzt die EU-Kommission auf Änderungen, auch in Deutschland. Was genau ist geplant?
Ja, geplant ist als Langzeitziel sowieso, dass die Raucherquote in Europa bis 2040 von aktuell 25% auf 5% gedrückt wird. Und das soll auch Vaping mit einschließen. Und das soll dann umgesetzt werden, unter anderem indem Nichtraucherzonen eingeräumt werden in Außenbereichen von Bars, Schwimmbädern, vor Schulen und Kindergärten. Also das wird jetzt den Mitgliedsländern nahegelegt.
Hat die Tabakindustrie, Stichwort zum Beispiel Werbung, in Deutschland eigentlich immer noch einen relativ guten Stand?
Also ich habe jetzt keine Vergleichszahlen zu anderen Ländern gesehen, aber es gibt schon Recherchen, die sagen, dass die Tabakindustrie schon zum Beispiel bei der Reform der Tabaksteuer sehr viel Gehör gefunden hat, dass gerade der Anstieg der Tabaksteuer hier abgemildert werden konnte. Und man kann schon sagen, dass andere Länder wie zum Beispiel Australien oder Neuseeland da mit noch stärkeren Maßnahmen aufwarten können.
Wo, glaube ich, ja, eine Schachtel Zigaretten mindestens 25, 30 australische Dollar kosten kann. Rauchen, die Gesundheit und das Geld, das waren Einschätzungen von Markus Wolf aus unserer Wirtschaftsredaktion. Es gehört zu vielen Großveranstaltungen mit dazu, dass die Städte, die sie ausrichten oder mit ausrichten, draufzahlen. Unterm Strich, lautet das Argument in Richtung Steuerzahler, profitiere aber eine ganze Region. Beim Münchner Oktoberfest, das am Wochenende beginnt, zahlt die Stadt nach eigenen Angaben nicht drauf, verdient aber auch kein Geld. Plus minus null für München, so heißt es. Für Hotels, Aussteller, Zeltbetreiber hingegen lohnt sich das Geschäft oft so richtig. Michael Watzke hat sich im Vorfeld umgeschaut und umgehört.
Wiesenrundgang mit dem Münchner Oberbürgermeister. Dieter Reiter, SPD, hofft auf 2 Wochen Sonnenschein, denn
die Wirte können auch bei Regen Geld verdienen, die Fahrgeschäfte definitiv nicht.
Die Preise auf dem Oktoberfest sind wie üblich gestiegen, um 4%. Die Maß Bier kostet inzwischen mehr als 15 Euro. Die allgemeine Wirtschaftslage ist nicht rosig, die Sicherheitslage angespannt, aber Reiter ist trotzdem optimistisch.
Also ich glaube nicht, dass wir einen Rückgang sehen werden, jedenfalls nicht aufgrund der aktuellen Geschehnisse. Und die Wirtschaftslage ist zwar angespannt in Deutschland, aber offenbar der Dollarkurs führt dazu, dass unsere Gäste aus Amerika in Scharen zu uns kommen wollen. Und für die Wirtschaft ist es relativ gleichgültig, für die Beschickerinnen und Beschicker auch.
Das Oktoberfest ist für die bayerische Landeshauptstadt der wichtigste touristische Wirtschaftsfaktor des Jahres. Die Umsätze in den 2 Wiesenwochen sind höher als beispielsweise die von Augsburg in einem ganzen Jahr.
Es gibt eine Umwegrentabilität von geschätzten 1,5 Milliarden. Jedes Hotel, jedes Beherbergungsinstitut, Taxifahrer, Gastronomie beherbergt Gäste, verpflegt sie, konsumieren da auch nicht nur auf der Wiesn, sondern bei ihrem Aufenthalt in der Stadt.
Die Stadt München selbst geht aus dem jährlichen Wiesenwahnsinn mit plus minus null Einnahmen raus, sagt Clemens Baumgärtner, der Wirtschaftsreferent der Stadt.
Wir als Stadt profitieren nicht unmittelbar davon, das heißt, wir machen keinen unmittelbaren Gewinn, aber diese 1,5 Milliarden bringen Steuern, Umsatzsteuer, natürlich auch die Lohnsteuer oder Einkommensteuer, und davon bekommen wir als Stadt München unsere Anteile. Indirekt profitieren wir also davon, und natürlich profitieren wir auch von der Gewerbesteuer, denn die hier arbeiten, machen in aller Regel Gewinn.
Und zwar nicht wenig. Wiesenwirte, also Betreiber eines der 14 großen Bierzelte, streichen während des Oktoberfestes gerüchteweise bis zu 1 Million Euro Gewinn ein. Wiesenbedienungen können innerhalb von 2 Wochen bis zu 10.000 Euro verdienen. Gewinn versprechen sich auch die örtlichen Hoteliers. In München gibt es mehr Hotelbetten pro Einwohner als in Berlin, Rom oder New York. Das wäre ohne Oktoberfest nicht denkbar, sagt Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer der bayerischen Sektion des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA.
Insgesamt hat es eine größere Bedeutung, weil die Betriebe enorm unter Druck stehen. Die Kosten explodieren, wir haben Personalkosten, die durch die Decke gehen, wir haben Lebensmitteleinkaufspreise, die stetig steigen, wir haben gestiegene Energiekosten und die massive Erhöhung der Mehrwertsteuer, die die Betriebe massiv unter Druck setzt. Deswegen sind solche Großereignisse und vor allen Dingen auch das Oktoberfest extrem wichtig.
Wer jetzt noch kurzfristig fürs Wiesn-Eröffnungswochenende buchen will, muss Übernachtungskosten von 500 Euro aufwärts für ein Hotelzimmer einpreisen und damit rechnen, gar nicht in die meist überfüllten Bierzelte eingelassen zu werden. Denn Firmen und Verbände haben schon vor vielen Monaten massenhaft Tische und Boxen reservieren lassen. Oberbürgermeister Dieter Reiter schätzt,
dass die Voranfragen, die Reservierungen mindestens genauso gut laufen wie die letzten Jahre. Letztlich, glaube ich, ist ein entscheidender Faktor tatsächlich das Wetter.
Und das soll zumindest an diesem Wiesnwochenende gut werden.
Das war ein Beitrag von Michael Watzke aus München. Und von München geht's nach Frankfurt am Main. Stefan Wolf ist dort unser Reporter an und in der deutschen Börse in Frankfurt. Stefan, laut Manager-Magazin stehen ganze 30.000 Jobs bei Volkswagen in Deutschland zur Disposition. Unsere Nachrichten melden das in diesen Stunden auch. Aktuell unbestätigte Berichte, aber was ist da los? Was könnte da los sein? Und gibt es Reaktionen?
Es ist auf alle Fälle so, dass das Sparprogramm, das sich VW ja vor einigen Tagen selbst auferlegt hat, wohl nochmal angezogen werden könnte. Da geht es vor allen Dingen um die Investitionsplanung, wie das Manager-Magazin berichtet. Ein Bericht, den übrigens bei VW niemand bestätigen wollte. Mittelfristig, also in den kommenden 5 Jahren, sollen die Investitionsmittel auf 160 Milliarden Euro gekürzt werden. 160 Milliarden Euro, das klingt natürlich noch nach einer Menge, aber bisher waren es 10 Milliarden Euro mehr gewesen. Und das in einer Zeit, in der VW ja gerade vorgeworfen wird, kein wirklich konkurrenzfähiges, bezahlbares E-Auto-Modell auf den Markt gebracht zu haben. Das hat man ja versprochen, dass man das machen will. Und da ist sicherlich Investitionen zu kürzen nicht unbedingt die richtige Idee, wie man hier unter Autoexpertinnen und Autoexperten hört. Und 30.000 Jobs, die da zur Disposition stehen sollen, das ist schon eine Hausnummer. Insgesamt beschäftigt VW weltweit zwar 673.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Deutschland sind es aber 120.000 und damit würde jede vierte Stelle gestrichen werden. Die Aktien von VW, die steigen trotzdem um 1,4%, denn Sparkurs klingt beim ersten Hinhören erstmal gut.
Wir schauen auf den deutschen Aktienindex und fragen, ob es Auswirkungen gab nach der kräftigen Leitzinssenkung der Fed in den USA.
In der Tat fiel die Leitzinssenkung stärker aus, als man das erwartet hatte. Zum Schluss hatte man noch mal auf den großen Zinsschritt spekuliert. Aber die Aussicht darauf, dass eben die Zinsen nicht mehr weiter so rasant sinken, hat zu einer gewissen Zurückhaltung geführt. Was aber den Aktienmarkt nicht davon abgehalten hat, neue Rekorde hier zu markieren. Der deutsche Aktienindex ist erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 19.000 Punkten gestiegen, hält sich im Moment knapp darüber. Bei genau 19.000 Punkten steht 289 Punkte im Plus. Damit legt also 1,6% zu.
Wir schauen auf die Commerzbank und eine mögliche Übernahme. Und es vergeht ja kaum ein Tag ohne weitere Berichte bis Gerüchte.
Und das ist ja etwas, was man gerne hört und gerne in die Kurse einarbeitet an der Börse. Heute ist zu hören, dass UniCredit zwar noch mal bekräftigt habe, die Commerzbank übernehmen zu wollen. Sollte es nicht klappen, so hieß es, dann könne man die Aktien auch ganz schnell wieder verkaufen. Außerdem ist die Rede davon, dass der Commerzbank-Chef früher als erwartet abgelöst werden könnte. Auch das hat für einige Turbulenzen gesorgt. Heute aber scheint so ein bisschen die Luft raus zu sein. Commerzbank-Aktien im Minus.
Wir schauen auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro hat sich wegen der sinkenden Zinsen in den USA gegenüber dem US-Dollar verteuert auf 1,1156 $. Die Umlaufrendite ist um 3 Basispunkte gestiegen auf 2,19%. Und Gold ist am Abend etwas teurer, legt $14.10 zu, kostet $2,584.20 je Unze.
Das war Stefan Wolf in Frankfurt und das war Wirtschaft und Gesellschaft. Benjamin Hammer.